Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Im Tal des Lebens zusammen mit Jesus. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, will ich noch ein bisschen darüber reden, was denn dieses Tal des Lebens ist. Jetzt stehe ich hier vorne, nicht mal mehr 20 Jahre jung, und da stellt sich doch durchaus die Frage, so viel Lebenserfahrung habe ich noch nicht. Was will denn der so ein bisschen erzählen vom Tal des Lebens? Und was mir im Vorbereiten der Predigt ziemlich wichtig geworden ist, dass dieses Tal des Lebens keineswegs nur die Schicksalsschläge sind, die wir in unserem Leben erleiden müssen. Menschen, die wir verlieren, wenn es, was weiß ich, der Job nicht läuft, Streitigkeiten in der Familie, Zerbruch, was auch immer. Diese Schicksalsschläge finden oder führen oft auch in das Tal des Lebens hinein, aber sind nicht gleichzusetzen damit. Vielmehr haben wir uns entschieden, Jesus nachzufolgen und damit einen Weg eingeschlagen. Einen Weg, der nun mal auf und mal abgeht und immer wieder in dieses Tal des Lebens führt. Mal tief, tief hinein, wo wir uns fühlen wie am Tiefpunkt, mal nur ein Stückchen hinein. Mal hängen sich an dem Tal des Lebens Nebelwolken auf, die uns die Sicht versperren und uns gar das Gefühl geben, als wären wir völlig allein dort. Mal gehen wir hinauf und sind weit oben auf dem Berg, wo wir alles überblicken können. Auf dem Berg der Verklärung vielleicht, wie Petrus, der die Herrlichkeit Jesu sehen durfte. Mal auf weitem Raum, wo eine ebene Wiese ist und wir weit schauen können und uns alles freisteht und wir denken, Menschenskinder, jetzt können wir alles machen. Das Tal des Lebens ist nicht einfach nur ein Schicksalsschlag, sondern eine der Stationen im Leben, wo man immer wieder hinkommt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ob es einfach nur ist, dass das Alltagsgrau einen dorthin bringt, dass die eigene stille Zeit und die Zeit mit Gott zu einem Grau wird, zu einem Alltag und Stück für Stück verblasst und man vor sich hinlebt und das verpasst. Das Tal des Lebens kann sein, dass wir tatsächlich Schicksalsschläge erleben. Ist auch einfacher in einem Tal, wenn da was von oben runterfliegen kann. Spaß beiseite. Es ist am Ende für jeden individuell etwas und das ist nicht konkret festzumachen vielleicht immer. Aber manchmal, da gibt es Momente, Zeiten im Leben, mal kurz, mal lang, die sind eben nicht die Hochs. Das ist das Tal des Lebens. Aber wir wollen uns anschauen, was Jesus dazu sagt. Und ich lese aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wieder ein Text, wo ein Komm drin steht. Ich war ja vor 3 Monaten, ist es jetzt schon her? Oh, so lang schon. Vor 3 Monaten habe ich ja schon mal hier gepredigt und da war auch ein Komma drin. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass wir unsere Zeit mit Gott viel zu oft verzwecken und dabei verpassen, was er uns in dem Moment sagen will. Und das ist wir sind dahin gegangen, dass Jesus uns einlädt und dass wir seine Herrlichkeit sehen dürfen. Und das ist die eine Seite. Das gehört sicherlich zu den Hochs in unserem Leben. Und dann gibt es die andere Seite, das Tal, in das er uns in der Nachfolge immer wieder hineinführt. Und nachdem wir jetzt das gemacht haben, schauen wir uns das Tal jetzt an, denn beide Zeiten sind essentiell und unglaublich prägend für unser Leben. Aber fangen wir vorne an. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ich habe bei mir selbst festgestellt, und ich glaube, das ist weit verbreitet, dass wenn wir in die Täler unseres Lebens kommen, dass wir immer meinen, es müsste anders sein. Wir haben irgendwo einen Maßstab, woher auch immer wir uns den nehmen, wie das Leben im Moment gerade aussehen müsste. Als ob jeder Moment des Lebens ein Hoch sein müsste. Und weil wir diesen Maßstab anlegen, meinen wir, wenn wir in das Tal unseres Lebens kommen, es müsse anders sein. So weise sind wir. So muss es sein und nicht anders. So muss mein Leben mit Jesus aussehen. Das muss immer in der Gegenwart Gottes sein und seine Kraft spüren. Den Heiligen Geist, der muss immer gegenwärtig sein. Und wenn ich auf die Straße gehe, dann heile ich dort 10 Personen und evangelisiere die. Und in meiner stillen Zeit, da habe ich die Gottesoffenbarung und das und dieses und jenes. So muss es sein. Sind wir doch mal ehrlich, irgendwo haben wir diesen Maßstab, dass unser Leben so sein müsste mit Gott. Aber Jesus spricht hier, es gibt etwas, das er den Weisen verborgen hat und den Unmündigen geoffenbart hat. Denn es geht nicht darum, wie es scheinbar sein sollte. Es geht nicht um den Maßstab, den wir an unser Leben und darin, wie es mit Gott aussehen muss, anhängen soll, sondern es geht um das Jetzt, um diese Situation. Wenn wir Jesus nachfolgen und er uns in diese Situation führt und es halt gerade mal ins Tal hinabgeht, dann ist das Situation. Und dann darf das so sein. Und es muss in dem Moment nicht anders sein. Nein, gar wenn Jesus uns dort hinabführt, dann ist genau das, wo wir hin sollen und was vielleicht gerade dran ist in unserem Leben. Auch wenn es nicht einfach ist. Es geht um das Sein, es geht um das Jetzt und es geht darum, wie es ist, auch wenn es vielleicht nicht leicht ist und wenn es hinabgeht. Und nicht um den Maßstab, den wir anlegen. Und wenn Gott uns etwas lehrt, dann geht es auch nicht darum, dass wir eine Lehre bekommen, ja. Wenn Gott uns begegnet, dann geht es nicht darum, dass wir weise und verständig werden, denn den Weisen und Verständigen hat er es ja nicht offenbart. Nein, es geht darum, dass unser Charakter geschult werden darf. Und wir gehen noch viel, viel mehr darauf ein, aber diese Täler des Lebens sind zwingend notwendig und vielleicht sogar der Zustand, den Gott mindestens für dieses Leben für uns erwählt hat. Aber wir gehen darauf noch ein. Und wenn uns Gott in diese Täler des Lebens führt, dann geht es auch nicht um das Warum. Warum führst du uns da hinein? Sonst würden wir ja wieder erwarten, dass irgendeine Lehre daraus entsteht. Für uns persönlich geht es darum, dass wir jetzt in diesem Tal sind und dass Jesus mit dabei ist. Wenn wir anfangen, nur darüber nachzusinnen, Jesus, warum sind wir jetzt hier und was willst du damit machen? Es ist nicht ganz falsch, aber wir legen den Fokus nicht auf das, was vielleicht gerade geschehen soll. Es geht darum, in diesem Moment vielleicht einfach mal zu sein, einfach mal zuzulassen, dass Gott hinabführt. Warum er das tut, wissen wir nicht immer und vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Aber Gott weiß schon, warum er es macht. Wenn wir immer wüssten am Ende, warum er es getan hat, dann wäre diese Talfahrt nur eine Fahrt, um mehr Wissen zu bekommen. Aber manchmal ist sie eine Fahrt, um den Charakter zu schulen, und das stellen wir nun mal im Nachhinein nicht immer fest. Und dann geht es in das Tal hinab. Und dann gibt es eine Sache, die man auf jeden Fall nicht tun sollte. Und das ist, das Ganze zu verdrängen. Da kommen die Talfahrten und ja, es passt uns nicht. Und was machen wir dann? Wir fangen an, es nicht als die Wirklichkeit anzunehmen. Aber Gott führt nun mal in Täler, das ist Realität. Und wenn wir dann da stehen bleiben, wo wir vielleicht vor ein paar Wochen irgendwann mal auf irgendeinem coolen christlichen Event waren, wenn wir nur aus der Erinnerung der Begegnung mit Gott und diesem Hochleben, dann leben wir nicht mehr wirklich. Wir leben in Erinnerung, aber nicht im Hier und Jetzt. Dann sind wir wie verschlafen in der Vergangenheit festgeblieben. Wenn es in die Täler geht, dann lasst uns mit Zuversicht darauf blicken und das erschauen, was wir doch eigentlich schon sind. Wenn uns die Versuchung und die Sünde dorthin führt, dass wir das selbst nicht mehr erkennen können von dem, was gerade gelebt ist in unserem Leben, dann lasst uns das erblicken, was Jesus sagt. Wir sind schon heilig, auch wenn wir unser Lebenswandel noch nicht ganz dem gleicht. Aber lasst uns es nicht verdrängen, was wir sind, aber lasst uns auch nicht verdrängen, was wir noch nicht ganz sind. Gott führt in die Täler und diese Täler nehmen wir an und wir nehmen sie an im Hier und Jetzt, und das ist wichtig. Und so offenbart Gott das den Unmündigen, den Kindern, den Unerfahrenen und denen, die die Erkenntnis noch nicht erlangt haben. Ironisch irgendwie. Aber vielleicht gerade deshalb notwendig. Der Weise und Kluge meint, es müsse so sein. Das Kind lässt einfach zu. Es hat die Erfahrung noch nicht, was sein müsste oder sein könnte. Vielleicht gerade deshalb. Oder vielleicht, weil, wenn Jesus uns in die Nachfolge beruft, wir sterben und wieder auferstehen und in diesem Moment unser altes Leben ganz zurücklassen. Plötzlich ist da ein neues Leben und wir treten in dieses neue Leben als Kinder, Unerfahrene und ohne Erkenntnisse. Und dann geht der Weg des Lebens los. Und dann dürfen wir lernen, durch die Täler und durch die Höhen. Aber wir dürfen von Jesus lernen und von niemand anderem, denn wir haben ja auch in dem Moment nichts anderes, wo unser neues Leben beginnt. Jesus geht weiter und sagt: Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen von dir. Es ist wohlgefällig vor Gott, dass es die Kinder, die Unmündigen, geoffenbart bekommen. Aber es ist auch wohlgefällig, dass wir in die Täler geführt werden. Und da sind wir am Punkt. Gott führt bewusst in Täler. Und davon bin ich überzeugt, tief und fest. Gottes Plan für unser Leben ist nicht, dass wir auf einem ewigen Hoch sind, zumindest nicht für dieses Leben. Dass alles nach unserem Maßstab perfekt ist. Denn eines, und das ist Gottes Geheimnis, das er uns aber offenbar macht, wird sichtbar im Tal des Lebens. Und zwar die Herrlichkeit Gottes. Hier im Tal des Lebens wird die Herrlichkeit Gottes erst wirklich sichtbar und von uns gelebt. Es geht hinab Das Dunkel umfängt einen. Aber was strahlt, ist das Licht Gottes. Das Licht Gottes in uns. Wo wir uns selbst nicht vergeben können, da wird die Vergebung Gottes umso größer und umso sichtbarer. Wo wir vor Trauer und Leid keinen Ausweg mehr wissen, da wird sein Trost umso größer und damit auch seine Herrlichkeit. Hier im Tal des Lebens leben auch wir erst Gottes Herrlichkeit wirklich. Leben sie der Welt vor, was es bedeutet. Wenn alles nur super ist, einfach und das ständige Hoch, dann wird die Welt weiter sagen, ja natürlich glaubt ihr an Gott, aber wenn es euch ginge wie mir, den Satz haben wir schon so oft gehört, vielleicht auch deshalb, um zu zeigen, dass es wahrhaftig ist, was wir glauben und wer Gott ist. Denn hier im Tal des Lebens wird unser wahrer Charakter offenbart. Unsere Treue. Die Welt hat recht, wenn sie sagt, euch geht's ja immer gut, da würde ich auch an Gott glauben. Es ist leicht in diesen Momenten, wenn die Hochs unseres Lebens da sind, die Zeit mit Gott super ist. Aber vielleicht auch deshalb führt Gott in die Täler, um zu prüfen. Prüfen, ob es wahrhaftig ist. Und dann zu rütteln und zu schütteln, bis das fällt, was nicht auf ihn gebaut hat, was nicht wahrhaftig war, um neu aufzubauen, allein auf ihn aufzubauen. Dass am Ende, was stehen bleibt, wahrhaftig ist und treu ist. Um am Ende klarzumachen, dass wir in Christus sind, ob hoch oder tief. Es ist leicht, in Christus zu sein, wenn es gut geht. Aber wie viel schwerer, wenn alles gerade wegfällt. So dürfen wir die Täler doch mit Dankbarkeit annehmen. Dankbar, weil die Zweifel vernichtet werden, der Glaube wahrhaftig werden darf, erprobt werden darf auf seine Echtheit. Es ist herausfordernd, aber ebenso ein Privileg, dass Gott uns vertraut, dass was er in uns hineingelegt hat und was wir als Erfahrung auf den Hochfahrten unseres geistlichen Lebens, was er in uns hineingelegt hat, dass er uns vertraut, dass das nun auch hält, standhält. Und Dankbarkeit, weil wir sehen dürfen, dass es Gott nicht egal ist, falls es nicht gehalten hat. Dann bringt er es zum Rütteln und stützt es wieder ein und baut es so auf, dass es dann hält für den nächsten Sturm. Aber eins ist gewiss und das macht Gott klar in seinem Wort, er fordert uns niemals über unser Maß heraus. Wenn auch Dinge einstürzen und wenn unsere Talfahrten unseres Lebens uns an unsere Grenzen bringen, sie führen uns niemals darüber hinaus. Das verspricht Gott in seinem Wort. Es ist wohlgefällig gewesen vor Gott. Wir dürfen dankbar sein, aber zum anderen müssen wir keine Angst haben. Wohlgefällig ist es vor Gott, steht hier. Und das bedeutet, dass Gott es aus einer guten Gesinnung heraus tut. Ich habe den griechischen Urtext, habe mir das griechische Wort für wohlgefällig angeschaut. Man könnte sogar sagen, dass es zum Segen dient. So viel und so tief geht dieses Wort wohlgefällig. Es ist etwas, das Gott mit Vergnügen macht. Nicht, weil er irgendwie sadistisch oder masochistisch wäre, sondern weil er weiß, dass es zu unserem Besten dient, zu einem Segen dient. Deshalb tut er es aus einer guten Gesinnung heraus. Doch was nun im Tal? Jetzt sind wir da am Boden und ja, wir wissen, Gott will was prüfen und ja, wir wissen, Gott führt da hinein und wir wollen das auch annehmen. Aber wie sollen wir damit jetzt umgehen? Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und weiter, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Da stehen wir im Tal. Und was nun? Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Jesus macht klar, es ist in seiner Hand. Es ist in der Hand Jesu, in der Hand des Allmächtigen. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, denn Gott hat es in der Hand. Wenn er euch in das Tal hinabführt und führt er euch noch so tief, dann dürft ihr euch gewiss sein, es ist nicht aus dem Ruder geraten. Gott hält die Situation immer noch in der Hand. Und egal was kommt, er behält es in der Hand. Es gerät ihm nicht außer Kontrolle, es wächst Gott nicht über den Kopf hinaus, sonst wäre er nicht Gott. Seid gewiss und seid getrost, Gott hat es in der Hand. Und auch wenn es manchmal einem überhaupt nicht so vorkommt, gar nicht, so dürfen wir trotzdem dieser Wahrheit gewiss sein. Gott hält's in der Hand. Und dann redet Jesus darüber, dass er es uns offenbaren will. Den Vater offenbaren will. Niemand erkennt den Sohn als der Vater, niemand erkennt den Vater als den Sohn und dem der Sohn es offenbaren will. Da wird plötzlich etwas sichtbar im Tal des Lebens. Wir dürfen etwas empfangen von Gott. Trost. Aber wie sieht dieser Trost aus? Es ist das wunderschöne Geschenk Gottes, dass dieser Trost der Tröster selbst ist. Wir sind nicht allein in diesem Tal. Und was uns offenbar wird, das ist der Tröster selbst. Der Trost, den wir empfangen, ist, dass da einer ist, der uns nicht verlässt, egal wie tief es geht. Der vorangeht und der da ist, der die Sache in der Hand hält. Jesus. Und mehr noch, einer, mit dem wir eins gemacht sind, gerade in den Tieffahrten unseres Lebens. Es ist leicht zu sagen, wir sind in ihm und Christus in uns und wir sind eins mit ihm, wenn alles auf den Höhen ist. Aber Jesus, als er auf der Erde war, war auch der Verstoßene von seinem eigenen Volk, war auch der, der das Kreuz auf sich nahm und bis auf den Berg Golgatha ging und dort starb. Jesus war auch der, der über den Tod seines Freundes Lazarus trauerte. Und so ist uns eines gewiss. In den Tälern unseres Lebens, ja, vielleicht gerade dort, sind wir eins mit Christus, da er es auch durchgemacht hat. In unserer Versuchung sind wir eins mit Jesus, da er sie auch durchgemacht hat. Da ist er da. Und das ist der Trost, der Tröster selbst, dass er da ist und dass wir in diesen Momenten auch eins mit ihm sind. Und das vergesst niemals, denn das ist unser Glück, dass Jesus da ist und dass wir ihn kennen dürfen. Und so ist die größte Schönheit vielleicht in der Zerbrochenheit oder durch die Zerbrochenheit und in den Narben. Es mag ironisch sein und für die Welt eine Torheit, aber wenn wir in Ewigkeit schauen, wo wir alle neue Leiber bekommen und endlich in vollkommener Herrlichkeit vor dem Thron Gottes stehen und alles perfekt ist und auf den Thron schauen, dann sehen wir den Sohn. Und wir sehen ihn mit seinen Narben, denn die sind geblieben. diese Narben sind geblieben. Und wenn die Welt sagen mag, diese Narben seien nicht schön, sie verachten mag, sie weghaben will, so wissen wir doch, dass diese Narben, die Narben Jesu, die wahre Schönheit ans Licht gebracht haben. Da wir durch diese Narben dann vor ihm stehen dürfen. Da diese Narben offenbar gemacht haben, was zuvor verborgen war. Die unglaubliche Liebe Gottes. Und so ist Jesus mit seinen Narben auf dem Thron sitzend, der Gekreuzigte, viel herrlicher, das geht zwar nicht, weil Herrlichkeit schon Vollkommenheit ist, aber viel herrlicher, als säße er dort ohne diese Narben. Und so gilt auch für uns. Unsere Narben, unsere Zerbrochenheit, das ist Schönheit und dadurch kommt Herrlichkeit hervor. Die Herrlichkeit Gottes, die darin seine Fülle offenbar macht. Und so dürfen wir in den Tälern unseres Lebens auch Gott verherrlichen. Ihn loben und preisen und danken, auch wenn es nicht leicht ist. Auch wenn es wirklich nicht leicht ist. Und an diesem Moment möchte ich aus meinem Leben teilen. Da ich auch durch manche Täler gegangen bin. Und das weiß ja eigentlich die ganze Gemeinde, aber vor 5 Jahren haben wir in der Familie einen unglaublichen Schicksalsschlag erlebt. Es war Sommer zu Herbst 2017. Ich kam gerade von einem Missionskongress und von einem Missionseinsatz in Ostdeutschland und ich war total begeistert von Gott. Und ich dachte, ich kann die ganze Welt verändern, Bäume ausreißen und es wird super. Und die Schule beginnt und ich denke mir so, jetzt komm, ich evangelisiere alle Klassenkameraden durch. 3 Tage waren vergangen und ich komme nach Hause und das heißt, meine Schwester ist im Krankenhaus. 1 Woche später, die Diagnose ist da. Tumor am Hirnstamm. Und dann geht es Stück für Stück hinab in das Tal, immer mehr. Dann besucht man sie das erste Mal. Man beginnt mit einer Strahlentherapie. Man besucht sie das zweite Mal. Jetzt sind es Strahlentherapie und Chemo. Und die Schwester, mit der man sonst über alles geredet hat, sitzt da einmal und ist auf einmal ganz weit weg durch die Chemotherapie. Wie zugetrönt und man kann sie kaum noch richtig ansprechen. Das hat geschmerzt. Ich habe mich irgendwann mehr oder weniger fast schon davor gedrückt, ins Krankenhaus zu gehen und sie zu besuchen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und es geht weiter und weiter ins Tal. Und dann kommt eine kurze Anhöhe. Es war Januar oder was, Februar. Es ging ihr besser, sie kam in die Reha-Klinik und Stück für Stück ging es ihr immer besser. Und dann zack, geht es doch wieder bergab. Der Tumor hatte gestreut und es war klar, man kann nichts mehr machen. So haben wir sie mit nach Hause genommen und am 8. Mai 2018 ist sie verstorben. Da ist ein Tal. Da ist ein unglaubliches Tal. Doch eins ist mir damals schon klar gewesen. Von Anfang an, als es begonnen hat, Gott war da. Und er hat sich als der Tröster offenbart und der größte Trost für mich war, dass er da war. Und dass ich meine Schwester eines Tages wiedersehen werde. Und vielmehr noch, er hat Herrlichkeit aus dieser Zerbrochenheit vorgebracht. Er hat meinen Charakter dadurch geschleift. So habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Und nach der Schule wollte ich weder meine Schwester besuchen, noch wollte ich in irgendwelche Vereine gehen. Es ging mir einfach mies. Und ich habe mich am Tag 2 bis 4 Stunden ins Gebet geflüchtet zu Gott, weil ich sonst niemand hatte, mit dem ich reden konnte. Aber es hat geprägt. Es hat den Charakter unglaublich geprägt. So dass mir Gott wichtiger geworden ist als alles andere. Und dass ich ihn suche im Gebet, egal was kommt. Und erleben darf, dass er immer da ist. Und erleben durfte. Und diese Wahrheit tief in meinem Herzen ist. Und es hat zu viel mehr Herrlichkeit in dieser Welt geführt. So war ich nach ihrem Tod, nach einiger Zeit des Fastens, habe ich mich dann zu entschieden, wieder auf einen Missionseinsatz im Sommer zu gehen. Und ich traf ein junges Mädchen, Gina. Es war der erste Tag von diesem Missionseinsatz, wo wir draußen waren und die Gemeinde hat uns mehr oder weniger einfach an Spots rausgeschmissen, wo sich Jugendliche versammeln und wir sollten die halt einfach mal zu den Jugendabenden einladen. Und so saßen wir da und sie haben sich ihre Döner geteilt, gekifft und geraucht. Sie haben gefragt, ob sie sich wegsetzen sollen, als sie angefangen haben. Sie waren voll süß. saßen da und wir kamen langsam ins Gespräch. Was bringt junge Jugendliche nach Ostdeutschland für eine Woche und dann zahlen sie dafür sogar noch Geld, dass sie da hochgehen, nicht um Urlaub zu machen, sondern um Menschen das Evangelium zu erzählen. Was bewegt sie? Und irgendwann kam ich mit dieser Gina ins Gespräch, wir hatten uns ein klein wenig abseits gesetzt und sie erzählt mir davon, wie sie ständig alle immer auf sie zukommen, weil sie gut zuhören kann und ihr von all ihren Problemen erzählen, aber sie niemanden hat, zu dem sie kommen kann. Und niemanden, dem sie jetzt davon erzählen könnte. Und sie erzählt mir davon, dass sie eigentlich jemanden bräuchte. Sie hat ihre Oma verloren, mit ihren Eltern läuft es überhaupt nicht gut. Der Vater ist abgehauen, ihre Mutter ist Alkoholikerin und total zugetrönt und sie weiß nicht, was sie mit ihrer Schwester machen soll. Sie ist auch, wie alt war sie da? 13 oder 12, 13, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie soll sich um ihre Schwester kümmern, muss aber in die Schule und alles drum und dran und es wächst sie über den Kopf hinaus, aber sie hat niemanden, mit dem sie darüber reden kann. Und dann verliert sie ihre Oma, die einzige Person, mit der sie sonst noch über irgendwas geredet hat, die sie noch unterstützt hat und mit der es noch halbwegs ging. Und da saß ich. Ein Vierteljahr vorher hatte ich meine Schwester verloren. Und dann durfte etwas Schönes geschehen. Ich habe ihr davon erzählt, wie Jesus mich durch meine Situation getragen hat. Wie er mir der Tröster in den trostlosen Situationen war. Wir springen 2 Jahre nach vorne. Ich war im selben Ort und ich treffe sie wieder. Und ich wusste schon, aber sie erzählt es mir dann nochmal. Sie hat sich taufen lassen. Und ich rede mich mit ihr darüber. Und sie sagt zu mir, weißt du, Jonathan, ich weiß nicht, ob ich damals zu den Jugendabenden gekommen wäre. Ich weiß es wirklich nicht, hättet. Ich meine, ja, wir haben nichts zu tun und so, aber als du mir erzählt hast, wie Jesus dich da durchgetragen hat, da wollte ich das für mich auch haben und annehmen. Und sie hat es für sich angenommen, hat sich taufen lassen und für ein Leben mit Jesus entschieden. Freunde, da ist Herrlichkeit in den Tälern unseres Lebens und so viel mehr, als wir denken. Und das ist nur eine Geschichte von vielen. Er offenbart sich uns als der Tröster. Wir lesen weiter. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Da lesen wir es wieder. Kommt. Komm. Wenn du mühselig und beladen bist, weil das Tal deines Lebens dich drückt, dann komm zu Jesus. Mühselig und beladen ist nicht das Tal selbst, aber das Tal drückt und macht uns mühselig und beladen. Und wenn das der Fall ist, dann fang nicht an, klug und weise zu sein, denn denen hat Gott es nicht offenbart und die Erkenntnis gegeben. Probier nicht, wenn du mühselig und beladen bist und dich drückt, zu erörtern, warum das nun so ist und selbst irgendwelche Lösungsanschläge heranzutragen. Dann komm einfach zu Jesus. Mehr sagt er nicht. Er sagt nicht, in diesem Moment musst du dieses oder jenes tun. Alles, was du tun musst, darfst, ist zu kommen. Einfach kommen. Du kannst dich prüfen, wo dein Glaube echt ist. Wo du statt einfach zu kommen, noch dich irgendwo in Gedanken rumspinnst und abhältst. und nicht einfach kommst, da ist dein Glaube wohl noch nicht echt. Wenn die Last deiner Sünden dich drückt, aber du in der Selbstverdammnis bleibst, anstatt einfach zu Jesus zu kommen, dann darfst du vielleicht noch lernen, dass dir schon lange vergeben ist. Es ist 2000 Jahre her, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und alles, was du dafür tun musst, dass dir diese Vergebung gewiss wird, ist, deine Sünden zu bekennen. Es erwartet dich keine Strafe bei Gott. Auch wenn wir vielleicht mit den Konsequenzen unserer Sünde manchmal leben müssen, so erwartet uns keine Strafe. Vielmehr noch schreibt er, ich will dich erquicken. Freunde, wenn wir kommen, dann will Jesus uns Kraft geben. Wenn die Last, die die Täler unseres Lebens mit sich bringen, uns zu erdrücken scheint, dann ist Jesus uns die Kraft. Stetig ist er uns die Kraft. Nur wird es im Tal oft viel klarer. Wenn wir nicht mehr weiter können, dann gibt er uns Kraft, weiterzugehen. So gibt es im Tal des Lebens nur eines, das wir tun sollen, und das ist zu kommen. Einfach zu Gott zu kommen. Gott ist schon längst da und der Weg ist frei und das ist Wahrheit. Wenn wir etwas tun, dann einfach zu kommen. Und warum hebe ich das so hinaus? Weil wir dazu neigen, viel zu oft selbst Hand anzulegen. Wir meinen ja, es müsse so und so sein. Und wir meinen, wir müssten jetzt diese und jene Schritte gehen, dass sich das ändern sollte. Und dann meinen wir, dieses und jenes tun zu müssen. Meinen, meinen, meinen. Und was sagt Jesus dazu? Jesus sagt nur, komm und nicht mehr. Du musst nicht mehr als kommen in diesem Moment. Dein eigenes Hinzutun und Hinzufügen, das wird dich nicht aus dem Tal herausbringen. Und es wird dir auch nicht die Kraft geben, die du brauchst. Stattdessen wird es dich auslaugen. Deshalb komm zu Jesus, er ist die Kraft, und probier es nicht selber. So kommst du nicht weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Das Joch ist ein Bild für in den Dienst stellen. Auch für einen Bund. Und in der Bibel ganz besonders auch für den Ehebund. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Stellt euch in meinen Dienst. Gedenkt an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Kommt zu mir. So sollen wir in Jesu Dienst treten. Das Tal unseres Lebens sollte uns nicht davor zurückschrecken lassen, für Gott dienstbar zu sein. Wir meinen, wir können Gott nur dienstbar sein, wenn es uns gut geht und wenn wir auf dem Hoch sind. Und dann verpassen wir so viel, was Gott durch uns tun will. Und was er vielleicht gerade nur dann durch uns tun kann, wenn wir in diesem Tal sind. So stell dich in Gottes Dienst auch im Tal deines Lebens. Und mehr noch, stell dich mit ihm in diesen Dienst. Denn wir dürfen von ihm lernen. Wir dürfen von ihm lernen, wenn wir uns mit ihm in einem Bund stellen. Es ist das Bild der Ehe, das wir eingehen, auch im Bund. Auch mit Jesus. Noch sind wir nur Braut. Einmal werden wir ihn heiraten, wenn er wiederkommt. Und so geht er mit uns. So geht er mit uns auf den Höhen und in den Tiefen. Und auch wenn es ein schmaler Weg ist, so hat es immer Platz für einen und das ist Jesus. Und ich glaube, wir springen ein bisschen. Wie sieht dieses Lernen nun aus? Unser Lernen von Christus ist ein mit ihm gehen, das ist Nachfolge. Er geht voran, wir gehen nach, wir machen nach, wie er vormacht. Und wenn er etwas sagt, dann gehorchen wir. Und nichts anderes. Das Lernen kommt aus dem Gehorsam. Gott lehrt durch Gehorsam, nicht durch Nachsinnen und Philosophieren. Das können wir in unseren Tälern noch, können wir so viel machen, wie wir wollen, aber dann drehen wir uns nur im Kreis. Gelehrt werden wir durch den Gehorsam. Und dieser Gehorsam ist es, den wir leben müssen. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, dass Sanftmut der Verzicht auf das eigene Recht ist. Und Demut ist nicht, gewiss nicht, dass wir wie ein geschlagener Gaul umherlaufen, sondern Demut ist, dass wir, wenn wir bei dem Bild des Gauls bleiben, geführt sind und diesem Strick, an dem wir gehalten werden, dass wir da mitgehen. Und uns dieser Führung, die durch diesen Strick mit sich kommt, dass wir dieser Führung folgen. Das ist Demut. Nicht geschlagen zu sein, sondern mitzugehen und gehorsam zu sein. Und Sanftmut ist die Aufgabe des eigenen Rechts. So, wenn wir in den Tälern unseres Lebens sind, lass Gott machen. Leg nicht selbst die Hand an, sondern lass Gott machen. Meine nicht, du hättest ein Recht darauf, dass es dir jetzt gut gehen müsste, sondern lass Gott machen, er macht es so oder so besser. Und lass dich von ihm führen, auch wenn er dich noch tiefer hinabführt. Denn am Ende kommt Herrlichkeit daraus hervor. Denn das verspricht Jesus hier danach: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und damit wollen wir schließen diese Predigt. Das ist ein Versprechen. Die Täler des Lebens kommen und sie sind vielfältig. Aber eins ist klar: A, Gott hält es in der Hand und er führt deshalb auch bewusst manchmal in Täler, um Herrlichkeit hervorzubringen, um Wahrhaftigkeit hervorzubringen und um dein Licht leuchten zu lassen. Vielleicht noch viel stärker, als du es könntest auf dem Berg in deinem Leben, auf dem Hoch. Aber auch wenn es schwer ist und wenn es dir nicht leicht fällt, Jesus verspricht, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, Ruhe für unsere Seelen finden. Und das ist der Trost, der Tröster selbst, dass er da ist und dass er unsere Seele zur Ruhe bringt. Weil wir plötzlich nicht mehr uns damit Gedanken machen müssen, wie wir es angehen sollen, dass wir aus diesem Tal herauskommen, sondern weil wir es abgegeben haben. Und nun wissen, er hält es in der Hand. Und da ist Ruhe für die Seele, wo sie sich nicht mehr die ganze Zeit damit rumquält, was die Situation angeht, sondern weil sie es abgegeben hat. Und einfach nur noch gehorsam ist. Gott, du machst es. Du machst es und du machst es gut. Und wenn du jetzt was sagst, dann mache ich das auch. Dann bin ich gehorsam, dann bin ich sanftmütig und dann bin ich demütig, wie du es mir vormachst, Jesus. Dass ich dem einfach folge. Und darin ist Ruhe für die Seele, weil darin können wir gewiss sein dann auch, dass er es richtig macht und müssen uns nicht mehr damit selber rumplagen, sondern einfach nur noch gehorsam sein. Und letztlich ist es das Einzige, was wir in Tälern tun sollten. Nicht selbst anlegen, sondern gehorsam sein. Das tun, was Gott sagt. Und das ist nicht irgendein, aber was, wenn Gott dieses und jenes sagt, sondern es ist eine Ruhe für die Seele, denn er wird es gut machen. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Dieses Joch, dieser Bund, den wir mit Jesus eingehen, das ihm dienstbar sein, das ist sanft, nicht schwer. Es ist angenehm zu tragen. Ja, es ist sogar schön, es zu tragen, diesen Bund mit Jesus. gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein, auch wenn es das Tal hinabgeht, auch wenn der Weg schmal wird. Aber ist es nicht schön, dass Jesus da ist? Ist es nicht genug? Und diese Last ist leicht, denn Jesus ist unsere Kraft. Und die einzige Last, die wir tragen, ist es, Gott ganz gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen. Die einzige Last ist die Entscheidung, die wir treffen. Alles, was wir mitnehmen in den Tälern, mitnehmen müssen, ist, gehorche ich in diesem Moment jetzt Gott oder nicht? Wenn wir es tun, dann sind uns seine Zusagen gewiss. So ist es gewiss nicht immer leicht vom Äußeren her. Es ist schwer, aber wenn wir zu Jesus kommen und ihn mit hineinnehmen, dann dürfen wir Ruhe finden. Und dann dürfen wir erfahren, dass es leicht wird, wenn auch manchmal schmerzhaft, wenn es auch manchmal zerbricht. Aber die Herrlichkeit dürfen wir sehen und er ist da. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du da bist in den Tälern. Ich danke dir auch, dass du hineinführst, denn sonst stünden wir nicht, wo wir stünden. Und sonst würden wir dich vielleicht nie so erkennen, wie wir dich dort erkennen, wo wir alles verlieren und du plötzlich das Einzige bist, das wir noch haben. Der Einzige bist, den wir noch haben. Und ich bete, dass wann immer wir in diese Täler kommen, wir es in dieser Gewissheit tun. Du bist da. Du hältst es in der Hand. Du machst es gut. Und dass wir dann die Bereitschaft haben, dir zu gehorchen und dir einfach zu folgen, zu vertrauen. Denn dann gelten deine Zusagen. So, Jesus, halte uns an dir. Sprich klar, was wir tun sollen, auf dass wir das erleben dürfen. Und am Ende die große und wunderschöne Herrlichkeit, die du darin offenbar gemacht hast. Amen.